Wir sind in der Apostelgeschichte, Kapitel 24, der Vers 27. Paulus wurde letzte Woche vor Felix verhört. Wir haben gesehen, wie es hin und her ging. Zuerst in Jerusalem, dann nach Caesarea, vor den römischen Statthaltern, in Felix. Und die haben uns alle aufgeschoben, wirklich ein Urteil zu verkündigen. Im Vers 27 lesen wir hier, als aber 2 Jahre verflossen waren, bekam Felix den Portius Festus zum Nachfolger. Und da Felix sich bei den Juden in Gunst setzen wollte, hinterließ er den Paulus gefangen. Wir wissen wenig über den Festus, außer dass er etwa 70 Jahre alt war, als er sein Amt angetreten hat und 2 Jahre danach gestorben ist, in diesem Amt. Kapitel 25, Vers 1. Als nun Festus in die Provinz gekommen war, ging er nach 3 Tagen von Caesarea hinauf nach Jerusalem. Und die Hohenpriester und die Vornehmsten der Juden machten Anzeige bei ihm gegen Paulus und baten ihn, indem sie es als eine Gunst für sich gegen ihn erbaten, dass er ihn nach Jerusalem kommen ließe. Sie machten einen Anschlag, ihn unterwegs umzubringen. Die hatten inzwischen auch einen neuen Hohenpriester, weil der Ananias ist in der Zwischenzeit auch umgekommen. Das ist eine fröhliche Geschichte, der ist ermordet worden von seinen eigenen Volksgenossen. Es waren 2 Jahre vergangen, seit letzter Woche, seit dem Verhör vor Festus. Und die Juden haben den Paulus noch immer gehasst, wollen noch immer einen Anschlag machen. Und Paulus war einer von ihnen, war im Hohen Rat und sie haben den als Verräter gesehen. Und er durfte nicht leben. Vers 4, Festus nun antwortete, Paulus werde in Caesarea behalten. Er selbst aber wolle in Kürze abreisen. Die Angesehenen unter euch nun, sprach er, mögen mit hinabreisen. Und, wenn etwas Unrechtes an dem Mann ist, ihn anklagen. Festus war ein erfahrener alter Mann. Er hat das Ganze durchschaut. Er hat gesagt, na, ihr kommt mit nach Caesarea. Aber Paulus kommt nicht nach Jerusalem. Vers 6, nachdem er aber nicht mehr als 8 oder 10 Tage unter ihnen verweilt hatte, ging er nach Caesarea hinab. Und am folgenden Tag setzte er sich auf den Richterstuhl und befahl, Paulus vorzuführen. Als er aber angekommen war, stellten sich die von Jerusalem herabgekommenen Juden um ihn her und brachten viele und schwere Beschuldigungen vor, die sie nicht beweisen konnten. Da Paulus sich verteidigte, weder gegen das Gesetz der Juden noch gegen den Tempel, noch gegen den Kaiser habe ich in irgendeiner Weise gesündigt. Paulus sagt, ich bin unschuldig, die Juden können nichts beweisen. Vers 9. Festus aber, der den Juden eine Gunst erweisen wollte, antwortete dem Paulus und sagte, willst du nach Jerusalem hinaufgehen und dort dieser Dinge wegen vor mir gerichtet werden? Festus weiß, dass sie nichts gegen ihn in der Hand haben, aber er will den Juden einen Gefallen erweisen. Und Paulus zu politischen Zwecken missbrauchen. Und das war jetzt ein 2 Jahre langes Hin und Her. Zuerst war er in Jerusalem vor den Hohenpriestern da verhört und dann vor Festus und jetzt 2 Jahre gewartet und vor den Felix und jetzt vor den Festus und hat einfach keine Gerechtigkeit bekommen vor diesen Statthaltern. Eigentlich hätte er freigesprochen werden müssen. Sie konnten nichts beweisen. Aber diese Statthalter wollten sich nicht mit den Juden verscherzen in Jerusalem. Und dem Paulus kratzt jetzt der Kragen. Kratzt jetzt die Plagen. Das geht auch. Legastheniker. Dem kratzt der Kragen und er sagt, nein, ich werde nicht zurück nach Jerusalem gehen. Vers 10. Paulus aber sprach, ich stehe vor dem Richterstuhl des Kaisers, wo ich gerichtet werden muss. Den Juden habe ich kein Unrecht getan, wie auch du sehr wohl weißt. Wenn ich nun Unrecht getan und etwas Todeswürdiges begangen habe, so weigere ich mich nicht zu sterben. Wenn aber nichts an dem ist, wessen diese mich anklagen, so kann mich niemand ihnen preisgeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Es war das römische Recht. Wenn einer schuldig war, dann musste er verurteilt werden, aber wenn einer nicht als schuldig erwiesen werden konnte oder wenn diese Beweise nicht belegt werden konnten, dann musste der freigesprochen werden. Es war total ungesetzlich, den Paulus so lange festzuhalten. Und es war auch ungesetzlich, ihn an die Juden auszuliefern. Dazu hatte niemand das Recht. Paulus sagt, ich bekomme keinen fairen Prozess hier, ich berufe mich auf den Kaiser. Und das war eine förmliche Floskel. Ich berufe mich auf den Kaiser. Jeder römische Bürger hatte das Recht, vom Kaiser selbst gerichtet zu werden oder von seinem Stellvertreter in Rom. Und Paulus beruft sich hier auf die letzte Instanz, legt eine formale Berufung ein. Vers 12, dann besprach sich Festus mit dem Rat und antwortete auf den Kaiser, hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Das war jetzt auch wieder die formale Floskel, die sagt, Berufung stattgegeben, sollst zum Kaiser gehen. Okay, du wirst nach Rom gehen. Und Paulus wollte nach Rom. 2,5 Jahre vorher hat er an die Römer geschrieben, dass er den Wunsch hat, sie zu sehen und ihnen zu dienen. In der Apostelgeschichte 19 hat er geschrieben, dass er sich im Geist vorgenommen hat, nachdem er in Jerusalem war, auch nach Rom zu gehen. So hatte Paulus den Wunsch. Der Herr hat ihm diesen Wunsch aufs Herz gelegt. Der Herr hat es vielleicht nicht ganz so erfüllt, wie der Paulus sich das vorgestellt hat. Es hat etwas länger gedauert, als der Paulus gedacht hat. Aber es ist oft so. Es geht auch uns so. Der Herr legt uns was aufs Herz, beruft uns zu irgendwas. Und dann kann sein, dass eine Zeitperiode dazwischen ist, bis der Herr diese Vision erfüllt oder bis der Herr sagt, okay, jetzt geh. Und das eine ist die Berufung, das andere ist der richtige Zeitpunkt. Das ist auch wichtig. Wir begrenzen Gott, glaube ich, manchmal und sind nicht flexibel genug, wie der Herr uns führen kann. Paulus hat sich nicht gedacht, dass er so nach Rom kommt. Gratis Reise, nicht so schlimm, der Herr hat die Kosten übernommen, aber er hat sich das sicher anders vorgestellt. Ich glaube, manchmal werden wir auch ungeduldig und nehmen die Dinge gern in unsere eigene Hand. Ich weiß, mir geht es so. Und wir werden ungeduldig und versuchen dann aus eigener Kraft zu vollbringen, was uns der Herr aufs Herz gelegt hat. Und meistens bauen wir Mist, wenn wir das tun. Der Mose weiß das. Mose wollte sein Volk aus eigener Kraft befreien. Und er war nicht mal fähig, einen einzigen Ägypter erfolgreich zu begraben. Aber 40 Jahre später, als der Herr gesagt hat, okay, jetzt geh, und der Herr geführt hat, dann wurde die ganze Armee von Ägypten begraben. Es ist wichtig, wir müssen sensibel sein für seine Führung. Gott hat so viele verschiedene Möglichkeiten. Und wir können auch ruhen in seiner Souveränität. Und sagen, okay, Herr, wenn dein Zeitpunkt ist, dann geh ich los. Gott hatte alles in seiner Hand. Ist alles nach Plan abgelaufen. Er hat dem Paulus gesagt, du musst Zeugnis ablegen vor den Nationen und vor Königen. Und es kommt der nächste König. So alles im Programm Gottes. Vers 13. Als aber einige Tage vergangen waren, kamen der König Agrippa und Berenike nach Caesarea, den Festus zu begrüßen. Neuer Statthalter und dieser halbjüdische König Agrippa kommt und begrüßt ihn. Es ist der Agrippa der Zweite, den wir hier sehen. Das ist der Sohn von Herodes Agrippa dem Ersten. Das war derjenige, der den Jakobus hinrichten ließ und der den Petrus ins Gefängnis werfen ließ. Und der Herr hat ihm dann rausgeholfen. Und letztendlich war das auch der, der sich verehren hat lassen als Gott und von den Würmern zerfressen worden ist. Das haben wir gelesen, das war 16 Jahre vor diesem Ereignis hier. Agrippa II. War der letzte von der Herodes-Dynastie. Die waren halb jüdisch, halb idumäisch, also Nachkommen von Esau. Und seine Macht war auch wirklich begrenzt. Er hatte nur mehr ein kleines Gebiet im Norden von Israel, beim See Genezareth. Das ist auch der Bruder von der Drusilla, die wir letzte Woche gesehen haben. Könnt ihr euch erinnern? Die moralische junge Frau, die Drusilla, die ist derzeit gerade in Rom hier. Und die wird im Alter von 21 Jahren umkommen durch den Ausbruch des Vesuv. Das ist eine tragische Geschichte von dieser Herodes-Familie. Bernice ist auch so eine. Die Bernice war die Halbschwester von Herodes Agrippa dem Zweiten. Das ist verwirrend. Von der Drusilla wird berichtet, dass sie eine extreme Schönheit war. Und mit 13 hat sie erstmals geheiratet, aber ihr Mann ist 2 Jahre später gestorben, hat dann ihren Onkel geheiratet und auch der ist gestorben. Und dann ist sie zum Agrippa gezogen, zu ihrem Bruder. Und es hat Gerüchte gegeben, dass sie in Inzucht zusammengelebt haben, die beiden. Später ist sie dann die Konkubine vom römischen General Titus geworden. Das ist derjenige, der den Aufstand der Juden niedergeschlagen hat, der auch Jerusalem und den Tempel zerstört hat, 70 nach Christus. Sie war 15 Jahre älter als der Titus, war 41 zu dem Zeitpunkt und war offensichtlich noch immer eine sehr schöne Frau. Der Titus hat sie dann mit nach Rom genommen, aber als der Titus dann Kaiser geworden ist, war das zu heiß, das Eisen, das war zu skandalös und er musste sie sich von ihr trennen. Und dann ist sie wieder zurück zum Agrippa und hat wieder mit dem gelebt. Das ist eine tragische Geschichte, diese Herodes-Familie. Die Geschichte von denen ist auch sehr verwoben mit dem Evangelium, mit der Geschichte von Jesus. Bisschen geschichtlicher Hintergrund. Soweit so gut. Vers 14. Als sie aber mehrere Tage dort verweilt hatten, legte Festus dem König die Sache des Paulus vor und sprach, ein Mann ist von Felix gefangen zurückgelassen worden, dessentwegen, als ich zu Jerusalem war, die Hohenpriester und die Ältesten der Juden Anzeige machten, indem sie ein Urteil gegen ihn verlangten. Diesem antwortete ich, es ist bei den Römern nicht Sitte, irgendeinen Menschen preiszugeben, ehe der Angeklagte seine Ankläger persönlich vor sich habe und Gelegenheit bekommt, sich wegen der Anklage zu verteidigen. Als sie nun hierher zusammengekommen waren, setzte ich mich ohne irgendeinen Aufschub tags darauf auf den Richterstuhl und befahl, den Mann vorzuführen. Als die Ankläger auftraten, brachten sie gegen ihn keine Beschuldigungen wegen Übeltaten vor, die ich vermutete. Sie hatten aber einige Streitfragen gegen ihn wegen ihres eigenen Gottesdienstes und wegen eines gewissen Jesus, der gestorben ist, von dem Paulus sagte, dass er lebe. Das hat Paulus verkündigt, Jesus lebt. Da ich aber hinsichtlich der Untersuchung wegen dieser Dinge in Verlegenheit war, sagte ich, ob er nach Jerusalem gehen und dort wegen dieser Dinge gerichtet werden wolle. Als aber Paulus Berufung einlegte und forderte, dass er für die Entscheidung des Augustus in Gewahrsam gehalten werde, befahl ich ihn, in Gewahrsam zu halten, bis ich ihn zum Kaiser senden werde. Festus hatte ein Problem, er war in Verlegenheit. War eine unangenehme Situation. Der Paulus war 2 Jahre dort unter Hausarrest in Caesarea und diese Juden konnten keine stichhaltigen Anklagen gegen ihn vorbringen. Und eigentlich hätte er freigelassen werden müssen, aber er hat sich auf den Kaiser berufen. Und jetzt war er in der Zwickmühle, der Festus. Wenn er den einfach so zum Kaiser geschickt hätte, hat der Kaiser gesagt, was ist los mit dem? Ohne Anschuldigungen. Er hat gesagt, warum hat ihn der Festus nicht freigelassen? Der Festus wäre ziemlich blöd dagestanden als inkompetent und dass er die Sache, die Situation da in Judäa nicht unter Kontrolle hat. Und deswegen hofft er, dass ihm der König Agrippa, der sich da sehr gut ausgekannt hat bei den jüdischen Gesetzen und Traditionen, dass der ihm irgendwie weiterhelfen kann. Vers 22. Agrippa aber sprach zu Festus, ich möchte wohl auch selbst den Menschen hören. Morgen, sagte er, sollst du ihn hören. Als nun am folgenden Tag Agrippa und Berenike mit großem Gepränge gekommen und mit dem obersten und den vornehmsten Männern der Stadt in den Verhörsaal eingetreten waren und Festus Befehl gegeben hatte, wurde Paulus vorgeführt. Und Festus spricht, König Agrippa und ihr Männer alle, die ihr mit uns zugegen seid, ihr seht diesen, um dessen Willen mich die ganze Menge der Juden angegangen hat in Jerusalem, wie auch hier, indem sie gegen ihn schrien, er dürfe nicht mehr leben. Ich aber, da ich fand, dass er nichts Todeswürdiges begangen, dieser selbst aber sich auch auf den Augustus berufen hat, habe beschlossen, ihn zu senden. Augustus ist ein Titel für den Kaiser, heißt so viel wie der Erhabene. Der erste, der diesen Titel getragen hat, war der Kaiser Octavian. Das ist der Kaiser Augustus, den wir in Lukas im 2. Kapitel sehen, der die Volkszählung durchführen lässt. Und dann nach ihm hat es aber jeder Kaiser getragen, diesen Titel. Das war kein Name, das war ein Titel, war der Erhabene, so ein Verehrungstitel, haben ihn zum Gott gemacht. Vers 26, über ihn habe ich dem Herrn nichts Gewisses zu schreiben, der Herr ist auch der Kaiser. Das ist das griechische Wort Kurios, das Wort Herr, mit dem die Jünger auch Jesus bezeichnet haben. Und deswegen haben die Christen auch Probleme bekommen, weil sie gesagt haben, nur einer ist Herr. Und es ist Jesus. Das war ein Titel für Göttlichkeit eigentlich, für Verehrung. Also ich habe dem Herrn nichts Gewisses zu schreiben, deshalb habe ich ihn vor euch geführt und besonders vor dich, König Agrippa, damit ich, wenn die Untersuchung geschehen ist, etwas zu schreiben habe. Denn es scheint mir ungereimt, einen Gefangenen zu senden, um nicht auch die gegen ihn vorliegenden Beschuldigungen mitzuteilen. Eine große Versammlung. Es war kein Gericht, die Juden waren nicht dabei, war keine Verhandlung. Aber es war ein Empfang eigentlich. Der Festus war dort, der Gastgeber, es war der König Agrippa da, die Berenike, die Obersten des Heeres, die politischen Leiter und großer Pomp. Was für ein Kontrast dazu der Paulus. Voltaire hat gesagt, der Paulus ist ein hässlicher, kleiner Jude. Und wenn das stimmt, was die Geschichte überliefert, war das wahr. Die Tradition sagt, dass der Paulus klein war, O-Beine gehabt hat, eine lange Nase und eine Glatze und dass die Augen ständig getränt haben. Viele glauben, er hat eine Augenkrankheit gehabt. Das ist ein kleiner Kerl, der sich ständig die Augen gerieben hat. Paulus sagt selbst, dass er die Male Christi an seinem Leib herumträgt. Er hatte Narben wahrscheinlich von den Schlägen. Er war körperlich verbraucht, denke ich. Paulus war ein extremer Kerl. Der war jahrelang unermüdlich unterwegs, von Stadt zu Stadt. Unter Anstrengungen, Leiden, hat gearbeitet Tag und Nacht. Ist verfolgt worden, hat sich nicht geschont. So war er wahrscheinlich ziemlich abgerackert zu dem Zeitpunkt schon. Paulus war eine schwache Erscheinung physisch, aber ich denke, geistlich hat er was ausgestrahlt. Hat er Leben und Feuer ausgestrahlt. Ich finde Kontrast hier, der Agrippa und der Paulus. Der König in seinem Prunk und auf der anderen Seite der hässliche kleine Gefangene. Agrippa war ein Kenner des Gesetzes und der Gebräuche. Aber der Paulus hat den Wert davon gekannt. Der hat Gott persönlich erfahren. Der Agrippa war wirklich in Sünde und Unreinheit gefangen. Aber Paulus war frei. In Christus, dem war vergeben. Wir sehen einen versklavten König und einen freien Gefangenen, einen königlichen Priester für Christus. Wie Gott uns sieht, ist oft anders als die Welt uns sieht. Du kannst allen Reichtum und alles ansehen und alle Vergnügen der Welt kennen, aber ohne Gott ist es alles wertlos. Kapitel 26, Vers 1. Agrippa aber sprach zu Paulus, es ist dir erlaubt, für dich selbst zu reden. Da streckte Paulus die Hand aus und verteidigte sich. Hand ausstrecken ist eine Geste der Ehrfurcht, eine Geste des Grußes. Ich schätze mich glücklich, König Agrippa, dass ich mich über alles, dessen ich von den Juden angeklagt werde, heute vor dir verteidigen soll. Besonders, weil du ein hervorragender Kenner bist von allen Gebräuchen und Streitfragen, die unter den Juden sind. Darum bitte ich dich, mich langmütig anzuhören. Sagt Agrippa, du kennst die jüdische Religion, du wirst verstehen, was hier abgeht. Und jetzt wird er sein Zeugnis erzählen. Ich mag das an Paulus. Paulus wird sich verteidigen, er will sich verteidigen, aber hat immer was Größeres im Auge gehabt. Ich glaube, er wollte auch den König Agrippa für Jesus gewinnen. Das war immer die Absicht von Paulus und er hat jede Gelegenheit benutzt. Er war begeistert von Jesus und er war überzeugt, dass das die Wahrheit ist und dass das vernünftig ist. Und er hatte Feuer. Er sagte, ich schätze mich glücklich, zu dir reden zu dürfen. Ich finde das interessant, weil es war eigentlich wirklich eine sehr schwere Zeit im Leben von Paulus. Die Dinge sind nicht so gelaufen, wie er sich vorgestellt hat. war gefangen 2 Jahre. Trotzdem sagt der Paulus, ich schätze mich glücklich, vor dir reden zu dürfen. Er hat es als Gelegenheit gesehen, ein Zeugnis zu sein und etwas vom Leben Jesu in seinem Leben zu zeigen. Ich glaube, manchmal lässt der Herr allein aus diesem Grund schwierige Situationen zu in unserem Leben. Wenn es schwer ist und wenn es finster ist, dann leuchtet das Licht am hellsten. Ich wünsche, wir hätten immer dieselbe Einstellung wie der Paulus, der in der harten Zeit sagt, hey, ich schätze mich glücklich, ein Zeugnis zu sein für dich. Ich vertraue dir, stärk du mich, hilf mir, als Licht zu strahlen. Und wirklich, da wird die Welt den Unterschied bemerken, dass wir Jesus haben. Wenn wir durch eine schwierige Zeit durchgehen, oder schwierige Umstände, und wenn wir nicht bitter werden wie die Welt, und wenn wir Gottes Frieden haben, trotz der Umstände, und seine Kraft haben und Vertrauen haben und seine Liebe ausstrahlen. Sag, darum bitte ich dich, mich langmütig anzuhören, Vers 4. Meinen Lebenswandel nun von Jugend auf, der von Anfang an unter meiner Nation in Jerusalem gewesen ist, wissen alle Juden. Sie kennen mich von der ersten Zeit her, wenn sie es bezeugen wollen, dass ich nach der strengsten Sekte unserer Religion als Pharisäer lebte. Alle haben den Paulus gekannt. Er war einer, der Aufsehen erregt hat. Er hat studiert unter dem Gamaliel, dem bekanntesten Uniprofessor damals. Er war im Hohen Rat, im Regierungsgremium der Juden. Er war ein Pharisäer, das war die strengste, die am meisten traditionelle Sekte der Juden. Er war ein angesehener Mann, ein bekannter Mann, der Saulus von Tarsus. Vers 6, und nun stehe ich vor Gericht wegen der Hoffnung auf die von Gott an unsere Väter geschehene Verheißung, zu der unser 12-stämmiges Volk unablässig Nacht und Tag dienend hinzugelangen hat. Wegen dieser Hoffnung, o König, werde ich von den Juden angeklagt. Was für eine Hoffnung haben die Juden gehabt? Das war die Hoffnung auf den Messias, der sein Volk erlösen würde. Und das war die Botschaft von Paulus. Er ist von Synagoge zu Synagoge gegangen und hat versucht, die Juden aus dem Alten Testament zu überzeugen, dass Jesus der Messias ist, der von Gott verheißene Retter, der sie befreien wird, der für unsere Sünden gestorben ist und der auferstanden ist. Jesus hat gesagt, ich gebe euch ein Zeichen als Beweis dafür, dass ich wirklich der bin, was ich behaupte zu sein. Und es ist, nach 3 Tagen werde ich auferstehen. Die Sadduzäer, die Hohenpriester gestellt haben und die politisch sehr einflussreich waren, die haben nicht an die Auferstehung geglaubt. Die haben an nichts Übernatürliches geglaubt. Das waren Materialisten. Der König Agrippa hat wahrscheinlich eher mit denen sympathisiert und war ein Materialist wie sie. Deswegen sagt der Paulus im Vers 8, warum wird es bei euch für etwas Unglaubliches gehalten, wenn Gott Tote auferweckt? Ja, Agrippa, du kennst doch die Geschichte des Volkes. Es war eine Geschichte von Wundern, von wunderbaren Taten, die der Herr für sein Volk getan hat. Warum wird es für etwas Unglaubliches gehalten, dass er Tote auferwecken kann? Warum begrenzt du Gott, Agrippa? Und wie oft begrenzen wir Gott? Und ich predige auch zu mir selber. Wie oft begrenzen wir Gott? Wie oft machen wir uns Sorgen? Herr, wie wirst du mit dieser Situation in meinem Leben fertig werden? Herr, wie wirst du mich versorgen? Wie werde ich die Rechnung zahlen? Kann er mich stärken? Kann er mich versorgen? Kann er heilen? Jesus hat das Universum erschaffen. Ist dem, der das ganze Universum erschaffen hat, ist dem irgendwas unmöglich? Der Gott, der die Welt erschaffen hat, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, der ist in unserem Leben wirksam. Und dem liegen wir am Herzen. Noch viel mehr eigentlich, er wohnt in uns. Paulus hat gesagt, Christus in uns ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Manchmal begrenzen wir Gott, manchmal verlieren wir das aus den Augen, wer er ist. Hängt alles von unserem Bild von Gott ab. Und ich glaube, die meisten von uns würden sagen, ja, ich glaube, dass Gott alles kann. Ich glaube, dass er allmächtig ist. Aber die Frage ist, will er es in meinem Leben tun? Und ich glaube, Satan verwendet es, um uns zu lähmen. Wenn wir Gott nicht vertrauen, wenn wir uns ihm nicht hingeben, wenn wir nicht verfügbar sind, das will er erreichen. Und das erreicht er dadurch, dass er die Güte Gottes für uns anzweifelt, für unser Leben. Und wir müssen zurückschauen, einen Schritt zurück und die Natur Gottes anschauen. Wie Gott liebt uns. Er ist unser Vater und er steht treu zu seinen Verheißungen. Und der Vater will dein Bestes und er wird alles zum Guten gebrauchen in deinem Leben. Römer 8,28. Können wir schon alle. Wir können ihm vertrauen. Wir können ruhen und einfach im Glauben ihm nachfolgen. Wir können uns ihm getrost hingeben. Du und ich, wir werden nicht die Ersten sein, denen Gott nicht treu ist. Manchmal haben wir das Gefühl, Gott war dem Abraham treu und dem Isaak und dem David, aber ich werde der Erste sein, den er im Stich lässt. Nee. Gott bleibt treu. Ich glaube, wir sind manchmal unsicher mit Gott, weil wir erfahren haben, dass Menschen uns enttäuschen. Dass sie nicht immer treu sind, dass sie nicht immer verlässlich sind. Ich habe heute in den Nachrichten gehört, heute Nachmittag, dass eine schwedische Familie, die waren in Österreich auf Urlaub und haben irgendeine Pinkelpause gemacht auf der Tankstelle und sind dann weitergefahren und haben eine Tochter vergessen. Und die haben die Polizei verständigt und alles und haben sie letztendlich erwischt, die Eltern, nach 8 Stunden. Dann ist das gar nicht aufgefallen. Keine Ahnung, das haben sie nicht gesagt. Aber Gott ist nicht so. Gott ist nicht so, Gott ist treu. Er ist verlässlich. Er meint es gut mit dir. Römer 8,38. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Warum können wir dem Vater vertrauen? Weil er uns das Beste schon gegeben hat, seinen Sohn Jesus. Und wenn er dich so sehr liebt, dann wie viel mehr wird er sich um dich kümmern und deine Situation zum Guten verwenden und die ganzen Sachen, worüber wir uns Sorgen machen, wie viel mehr wird er die in seiner Hand haben? Er wird treu sein und er wird nur das zulassen, was für uns am besten ist. Wir können ihm vertrauen. Wir können unser Leben in seine Hand legen. Uns einfach ihm und seinen Willen hingeben und ruhen in seiner Liebe und keine Angst haben. Wir können sicher sein in ihm. Wir können Schritte im Glauben machen. Vertrauen auf ihn, ohne zu wissen, wie Gott uns versorgen wird. Er wird zu seinem Wort stehen. Ohne zu wissen, vielleicht, wohin er mich führt. Oder vielleicht gegen meine natürlichen Gefühle oder was, wo ich mich natürlich wohlfühle, gegen meine Begabungen. Er sagt, hey, mach das. Und er sagt, habe ich noch nie gemacht. Ist egal, Gott wird treu sein. Er liebt dich, er ist in dir, er ist mit dir, er ist für dich. Er wird dich stärken und dir alles geben, was du brauchst. Und er will in dir wirken und durch dich wirken und will dich segnen. Wir können einfach vertrauen, gehorsam sein dem, was er uns gesagt hat und schauen, was er tun wird. Im Vertrauen ruhen. Paulus sagt, warum begrenzt du Gott, Agrippa? Es ist etwas Unglaubliches, wenn Gott Tote auferweckt. Vers 9, ich meinte freilich bei mir selbst, gegen den Namen Jesu des Nazareas viel Feindseliges tun zu müssen, was ich auch in Jerusalem getan habe. Und auch viele der Heiligen habe ich in Gefängnisse eingeschlossen, nachdem ich von den hohen Priestern die Vollmacht empfangen hatte. Und wenn sie umgebracht wurden, So gab ich meine Stimme dazu. Paulus war Mitglied im Hohen Rat, er hat mit abgestimmt. Und in allen Synagogen zwang ich sie oftmals durch Strafen zu lästern. Und indem ich über die Maßen gegen sie wütete, verfolgte ich sie sogar bis in die ausländischen Städte. Und als ich dabei mit Vollmacht und Erlaubnis von den hohen Priestern nach Damaskus reiste, sah ich mitten am Tag auf dem Weg, o König, vom Himmel her ein Licht, das den Glanz der Sonne übertraf, welches mich und die, die mit mir reisten, umstrahlte. Als wir aber alle zur Erde niedergefallen waren, hörte ich eine Stimme in hebräischer Mundart zu mir sagen, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es ist hart für dich, gegen den Stachel auszuschlagen. So dieser Stachel auf dem Stock, mit dem die den Ochsen gepiekst haben, was der weitergeht. Paulus sagt, der Herr sagt, was verfolgst du mich? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Siehst du wieder, wie sehr sich der Herr mit dir identifiziert. Wie nahe er uns ist. Ich aber sprach, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber richte dich auf und stelle dich auf deine Füße. Denn hierzu bin ich dir erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast, wie auch dessen, worin ich dir erscheinen werde. Ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satan zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße würdige Werke vollbrächten. Paulus hatte eine Erscheinung, eine Vision von Jesus und eine Vision davon, was der Herr vorhatte in seinem Leben. Deswegen war der Paulus so ausgerichtet in seinem Leben, so fruchtbar, so erfolgreich. Sein Leben hatte Zweck und hatte Sinn, weil er eine Vision vom Herrn hatte. Und das ist, was wir brauchen. Wir brauchen Vision für unser Leben. In den Sprüchen im Kapitel 29, im Vers 18 heißt es, wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Wir brauchen Vision für unser Leben. Und sagen, ah, es ist schön, dass der Paulus Vision hatte. Finde ich klasse, dass der Herr ihm erschienen ist und ihm gezeigt hat, was er vorhat in seinem Leben. Aber mir ist der Herr noch nicht erschienen. Ich habe noch keine Visionen gehabt. Ich bin nicht sicher, was der Herr von mir will. Wie kriege ich Vision? Die gute Nachricht ist, die Vision, die der Herr dem Paulus hier gegeben hat, ist die Vision, die er für uns alle hat. Wir müssen nicht verwirrt rumlaufen, ohne klare Ausrichtung für unser Leben. Wir können wissen, was wir tun sollen und wer wir sein sollen. Das sind die zwei Dinge, die der Herr dem Paulus hier sagt. Im Vers 16 sagt er ihm, was er sein soll. Ein Diener und ein Zeuge. Hierzu bin ich dich erschienen, dich zu einem Diener und Zeugen dessen zu verordnen, was du gesehen hast. Ein Diener. Wir alle sollen Diener sein. Das Wort Diener hier heißt so viel wie Assistent oder eigentlich wörtlich ein untergeordneter Ruderer. Das Bild kommt von der Galeere. Die Leute, die da unten gesessen sind und gerudert haben nach dem Bumm, Bumm, Bumm. Und Tag ein, Tag aus einfach gerudert haben. Ist nicht das Wort Superstar hier? Das sind Leute, von denen die unsichtbar waren, da unten drinnen und Tag für Tag in Treue gerudert haben. Einfach treu gedient haben dem Herrn. Mit und für den Herrn. Das ist das Bild hier von einem Diener. Das zweite ist zu einem Diener und zu einem Zeugen. Von dem, was du gesehen hast, und erlebt hast mit Jesus. Was macht ein Zeuge? Ein Zeuge geht einfach in den Gerichtssaal rein und erzählt, was er gesehen hat. Sie ist kein Anwalt, der alle Argumente kennt und der verteidigen muss. Sie ist auch kein Richter. Sie ist einfach ein Zeuge. Das ist, was wir sind. Einfach Zeugen für das, was Jesus in dir und für dich persönlich getan hat. Das können wir tun, wo immer der Herr uns hingestellt hat. Im Büro oder zu Hause oder in der Schule. Wir können einfach Zeugen sein und Diener sein. Dann werden wir ein erfülltes Leben haben. Der Herr sagt ihm, was er sein soll und zweitens, was er tun soll. In Vers 18. Ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Wir rufen Menschen, die Augen aufzutun, dass sie sich bekehren. 2. Korinther 4 steht, das Evangelium ist verdeckt bei denen, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt, das ist Satan, den Sinn oder andere Übersetzungsmöglichkeit wäre, die Gedanken verblendet hat. Menschen ohne Jesus sind verblendet, sind blind, blind gemacht von Satan. Sie sind blind für die Notwendigkeit, dass sie Jesus brauchen. Sie verstehen nicht, dass sie ihn brauchen. Sie spüren die Überführung von Sünde nicht. Und sie sind auch blind gegenüber dem, wer Jesus ist. Sie haben ein falsches Bild von ihm. Irgendeinem Sozialreformer oder der, der mit der Fliegenklatsche oben sitzt und der Spaßverderber und wenn irgendjemand Spaß hat, und uns Lasten auferlegen. Jesus hat gesagt, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben in Fülle haben. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Ich bin gekommen zu retten, was verloren ist. Er sagt, ihr müsst wiedergeboren werden. Er macht uns frei von Gefangenheit und von der Macht der Sünde und von der Gebundenheit der Sünde. Wir sind freie Menschen in Jesus. Die freiesten Menschen, die es überhaupt gibt. Paulus hat gesagt, alles ist mir erlaubt. Wie frei kann man werden? Alles ist mir erlaubt. Aber ich möchte mich nicht unter die Gewalt von irgendwas bringen und nicht alles ist gut zu tun. Wir haben die Freiheit nicht zu tun. Das ist das, was die Welt nicht hat. Und wir dürfen diesen Menschen, die verblendet sind von Satan, die Augen auftun von Finsternis zum Licht, damit sie von der Macht Satans zu Gott kommen. Es existieren zwei Königreiche in der Welt. Das Königreich des Lichts und des Lebens und Gottes und das Reich der Finsternis und von Satan. Und jeder Mensch auf dieser Welt ist in einem von beiden Reichen. Es gibt nichts dazwischen. Jesus hat gesagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Und wenn er nicht mein König und mein Herr ist, dann ist es Satan, ob ich es weiß oder nicht, ob ich dran glaube oder nicht. Das ist uninteressant. Wir werden die Ewigkeit in einem von beiden Reichen verbringen. Entweder im Himmel, im Reich des Lichts, oder getrennt von Gott, im Reich der Finsternis. Das ist, was Hölle ist. Jesus hat gesagt, äußerste Finsternis, wo Zähne knirschen und weinen sein wird. Wir haben manchmal dieses Bild von Hölle, dass es irgendwie die Party ist, wo diese roten Kerle mit dem Schwanz und der Missgabel rumrennen und, weiß nicht, wir Karten spielen oder feiern. Wie gesagt, äußerste Finsternis. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal in einem Raum wart, wo es wirklich finster war. Kein Licht. Es ist nicht mal die Hand vom Gesicht. Davon spricht Jesus. Äußerste Finsternis. Wir werden nichts sehen und niemanden sehen. Aber die Leute, die dorthin kommen. Die ganze Ewigkeit lang. Von Finsternis umringt. Manche Menschen sagen, ah, ich bin nicht gebunden, ich bin nicht verblendet, ich habe mein Leben in meiner Hand. Ich bin frei. Die Bibel sagt, entweder du bist vom Geist Gottes oder durch Satan kontrolliert. Und manchmal lässt der Satan nur freien Lauf. Die Leute glauben, sie sind frei. Andere Leute sagen, ich bin ein guter Mensch, mir geht's gut. Die Bibel sagt, du hast das Ziel verfehlt ohne Jesus. Es geht nicht darum, dass wir irgendwas total Furchtbares, furchtbare Ausschweifungen begehen oder Morde oder sonst irgendwas. Es geht einfach, dass wir den Sinn, das Ziel, was Gott für unser Leben hat, erfüllen. Und das ist Gemeinschaft mit ihm. Dass wir den Platz ausfüllen, wofür er uns erschaffen hat. Manche Menschen vermissen nicht, was sie nie gekannt haben. Die kennen nichts anderes. Und ich war früher so, ich habe irgendwie einen Tag reingelebt. Irgendwie apathisch mich damit abgefunden. Tag für Tag und sinnlos und Materialismus ist vielleicht alles, was geht. Wir wissen nicht, oder Menschen wissen nicht, wie gut der Herr ist. Und das können wir ihnen sagen. Wir können sagen, hey, kostet und seht, wie gut der Herr ist. Menschen ohne Jesus sind gefangen, sind gebunden und müssen befreit werden. Wie können wir Menschen frei machen? Oder wer kann Menschen frei machen? Nur Jesus. Aber wie können wir Menschen zu Jesus bekehren? Wie können wir mithelfen, dass ihnen die Augen geöffnet werden? Was tun wir, wenn es finster ist? Wir schreien die Finsternis nicht an, wir kommentieren sie nicht herum. Was machen wir? Wir drehen das Licht auf. Das ist, was wir tun dürfen. Das Erste, was wir tun können, wir können einfach Jesus weitergeben. Jesus hat gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und die Menschen brauchen Jesus. Die Menschen brauchen nicht Religion oder mich oder Psychologie oder sonst irgendwas. Jesus. Jesus und die Macht seiner Auferstehung. Jesus in mir, sagt Paulus. Die Hoffnung auf die Herrlichkeit. Und so, wir verkündigen Jesus und nicht irgendeine Religion oder Philosophie oder Psychologie oder von mir aus eine Gemeinde oder eine Bewegung. Darum geht es, es geht um Jesus. Das Zweite, was wir tun können, ist beten. Wir können beten, dass Gott die Blindheit dieser Menschen wegnimmt. Es ist wichtig, dass wir beten. Wir können stundenlang diskutieren mit den Leuten, alle Argumente widerlegen, aber wenn sie verblendet sind, kann ich mir den Mund reden. Es wird nicht durchkommen. Wir tun mehr als nur zu beten, aber wir können nichts tun, ohne zu beten. Das ist wichtig. Und das Dritte, was wir tun, wir können das Wort Gottes verkündigen. Hebräerbrief 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und durchdringend bis zur Scheidung von Seele und Geist, sowohl der Gelenke als auch des Markes und ein Richter der Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Jesus hat gesagt, die Wahrheit wird euch frei machen. Und mein Wort ist Wahrheit. Wir können einfach das Wort Gottes weitergeben. Leuten sagen, hey, Jesus liebt dich. Ja, da steht's. Lies es. Einfach Bibelverse weitergeben. Wir dürfen Werkzeuge sein in der Hand Gottes, um Menschen zu ihm zu bringen. Was ist das Resultat davon, wenn wir Menschen zu Gott bringen? Hoffentlich nicht das. Vers 18, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren, von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Die Vergebung der Sünden empfangen. Menschen sind beladen von Schuld heutzutage und Menschen zerbrechen dran. Sie dürsten nach Vergebung. Ich habe dir eine Geschichte gehört, die angeblich wahr sein soll. Von einem Vater in Madrid, der in der Tageszeitung eine ganzseitige Annonce aufgegeben hat und gesagt hat, stand Paco, ich vergebe dir, dein Vater. Ich bin morgen zu der und der Zeit in dem und dem Park. Ja, komm dorthin. Am nächsten Tag waren 800 junge Männer namens Paco in dem Park. Und haben gehofft, dass vielleicht ihr Vater dort ist. Die meisten Menschen wissen, dass sie schuldig sind. Aber sie sind verblendet, sie können den liebenden Vater nicht sehen, der mit offenen Armen wartet. Manche andere sind einfach abgestumpft, dass es keinen Unterschied mehr macht. Diese Leere, diese Entfremdung, um einen modernen Begriff zu gebrauchen. Ohne Beziehung mit Gott sind Menschen entfremdet. Von sich selbst, von Gott, voneinander. Ja, aber wir haben die gute Nachricht. Wir können sie zu Jesus bringen und die Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Ein Erbe. Sie können Leben jetzt haben und völlige Erfüllung in Ewigkeit. Unser Erbe ist der Himmel. Der Himmel ist real und ist das Befriedigendste, was es gibt. Das ist, wozu wir geschaffen sind. Wir sind nicht geschaffen worden für die gefallene Welt, in der wir jetzt leben. Deshalb fühlen wir uns manchmal so falsch am Platz, so entfremdet. Aber Gott hat ein Erbe für uns und wir werden bald dort sein. Es wird nicht mehr lange dauern. Das ist die Vision, die der Herr für dich hat. Menschen zu dienen, Zeuge zu sein, Jesus ihnen zu bringen, die Augen zu öffnen, in der Kraft des Heiligen Geistes, durch Gebet und durch Verkündigung des Wortes, damit sie Vergebung empfangen und ein Erbe im Reich des Lichts. Wenn wir da ausgerichtet sind, wenn wir das tun, wenn wir ein erfülltes und sinnvolles Leben haben und gesegnet sein in Ewigkeit. Deswegen sagt Paulus im Vers 19, daher, König Agrippa, war ich nicht ungehorsam der himmlischen Erscheinung, sondern verkündigte denen in Damaskus zuerst und in Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen, Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren, indem sie der Buße wichtige Werke vollbrachten. Deshalb haben mich die Juden im Tempel ergriffen und versucht mich zu ermorden. Weshalb? Weil der Paulus Buße verkündigt hat, gesagt, kehrt um. Hat nicht verkündigt, ich bin okay und ihr seid okay und wir kommen alle in den Himmel. Ja, Paulus hat gesagt, kehrt um. Das heißt umkehren, die Einstellung ändern. Zu sagen, ich bin nicht okay, ich bin ein Sünder. Oder das, was ich tue, ist nicht okay. Das ist Sünde. Buße ist zuerst eine Entscheidung mit Gott. Übereinstimmen, meine Einstellung ändern. Aber Paulus sagt auch, dass sie Buße tun und sich zu Gott bekehren, aber dann auch der Buße würdige Werke vollbrechen. Das heißt, ich muss auch Schritte machen, umkehren und Schritte machen in die andere Richtung. Dem nachfolgen, was Gottes Wort sagt. Buße ist zuerst eine Willensentscheidung, aber ist auch praktisch. Müssen es umsetzen und danach handeln, diese Entscheidung. Also Umkehr ist nichts Theoretisches. Und die Juden wollten das nicht hören. Was Paulus sagt, kehrt um. Vers 22, da ich nun Beistand von Gott erlangte, stehe ich bis zu diesem Tag und bezeuge klein und groß, indem ich nichts sage außer dem, was auch die Propheten und Mose geredet haben, dass es geschehen werde. Dass der Christus leiden solle, dass er als erster durch Totenauferstehung nicht verkündigen soll, sowohl dem Volk als auch den Nationen. Ich mag das, Paulus sagt, Gott war treu. Gott hat mich beschützt. Gott ist immer treu. Wenn wir rausgehen, seinen Willen tun, ist Gott treu. Und er wird uns beschützen. Und Paulus sagt, ich habe nur das verkündigt, was das Wort Gottes sagt. Was das Alte Testament sagt, dass der Messias leiden wird und dass er auferstehen wird. Vers 24. Während er aber dies zur Verteidigung sagte, spricht Festus mit lauter Stimme, du bist von Sinnen, Paulus. Die große Gelehrsamkeit bringt dich zum Wahnsinn. Paulus redet von Licht, von Erscheinungen, Buße, Auferstehung. Festus sagt, du bist verrückt, Paulus. Paulus aber spricht, ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Hey, das ist wahr und das ist vernünftig. was ich dir erzähle. Vers 26, denn der König weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede. Ich mag den Paulus, ist ein harter Knochen. Paulus wendet sich jetzt an den Agrippa. Sagt er, Festus, der alte Römer, der ist, naja, schnallt es nicht ganz so, aber für den Agrippa gibt es noch Hoffnung. Er wendet sich jetzt an den Agrippa. Der König weiß um diese Dinge, zu dem ich auch mit Freimütigkeit rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Ich mag das, es ist nicht in einem Winkel geschehen, das unterscheidet das Christentum von fast allen anderen Religionen. Die Leute heute sagen, oh, woher weiß ich, ob das wirklich geschehen ist, ob das wirklich wahr ist mit Jesus. Und es ist dumm, aber sie sagen das. Die Leute damals, die konnten das nicht sagen. Festus sagt, es ist nicht in einem Winkel passiert. Jeder wusste das. Der Urgroßvater von dem Agrippa, der Herodes der Große, der hat die Kinder ermorden lassen. Als Jesus geboren worden ist, um den Messias zu verhindern irgendwie. Und dann ist Jesus rumgezogen und hat Wunder und Heilungen vollbracht, hat große Menschenmassen angezogen. So sehr, dass die hohen Priester gesagt haben, wir müssen den Kerl stoppen, das gerät außer Kontrolle. Dann der Großonkel von Agrippa, der Herodes Antipas, zu dem hat der Pilatus den Jesus geschickt, um ihn verhören zu lassen. Und der hat gesagt, oder da heißt es, er freute sich, denn er wünschte schon seit langer Zeit, ihn zu sehen, weil er vieles über ihn gehört hatte. Als Jesus in Jerusalem eingezogen ist und ihm die Jünger zugejubelt haben, als er gekreuzigt und auferstanden ist, das war ein Festtag. Da waren 2,5 Millionen Juden in der Stadt Jerusalem. Und die haben das alles gesehen und gehört. Am Ende von Lukas Evangelium, wo die Jünger nach Emmaus gehen, und Jesus kommt zu ihnen und tut so, als wüsste er nichts. Sagen sie zu ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort geschehen ist in diesen Tagen? Und sogar die römischen Geschichtsschreiber erwähnen Jesus und die Jünger. Und ich meine, für Rom war Judäa der A der Welt. Wenn das da vorkommt, dann war das bekannt. Paulus schreibt im 1. Korinther 15, nachdem Jesus auferstanden war, ist er 500 Brüdern auf einmal erschienen. Und er sagt, die meisten von denen leben noch. Ihr könnt hingehen, ihr könnt die fragen, ob das stimmt, was ich euch sage. Was in den Evangelien passiert ist, was in der Apostelgeschichte passiert hier, das sind Tatsachen. Das ist Geschichte, das ist passiert. Das Tolle ist, wir können heute noch hingehen und die Städten besuchen, wo Jesus gegangen ist. Das Ganze ist nicht in einem Winkel passiert. Vers 26, denn der König weiß um diese Dinge, zu denen ich auch mit Freimütigkeit rede, denn ich bin überzeugt, dass ihm nichts hiervon verborgen ist, denn nicht in einem Winkel ist dies geschehen. Glaubst du, König Agrippa, dem Propheten? Ich weiß, dass du glaubst. Jetzt dreht der Paulus, der Gefangene, den Spieß um und konfrontiert den König und fordert ihn heraus. Sagt Agrippa, du kennst die Geschichte von Jesus. Du weißt um diese Dinge, dass er gekreuzigt und dass er auferstanden ist. Und ich weiß, König, dass du an die Propheten glaubst, die das alles vorhergesagt haben. Also handel danach und bekehr dich. Entscheid dich. Wie das geht, nicht darum, was wir intellektuell wissen, sondern was wir aktiv im Glauben annehmen. Wonach wir praktisch handeln. Jesus hat gesagt, wer meine Worte hört und tut, der ist ein kluger Mann. Der ist ein Haus aus dem Felsen bauen. Und wenn die Stürme kommen und so weiter, wird es bestehen. Aber wer meine Worte hört und nicht tut, der ist töricht. Der hat sein Haus auf dem Sand gebaut. Und dann kommt der Sturm und die Flut und das Haus fiel und der Fall war groß. Paulus sagt eben, König Agrippa, die Zeit der Entscheidung ist gekommen. Handel nach dem, was du vorgibst zu bekennen und bekehr dich. Ich meine, du glaubst den Propheten und du weißt, was passiert ist. Also, auf geht's. Vers 28, Agrippa aber sprach zu Paulus, in kurzem überredest du mich, ein Christ zu werden. Paulus aber sprach, ich möchte zu Gott beten, dass über kurz oder lang nicht allein du, sondern auch alle, die mich heute hören, solche werden, wie auch ich bin, ausgenommen dieser Fesseln. Ich wünschte, ihr würdet euch alle zu Jesus bekehren, sagt Paulus. Vers 30, und der König stand auf und der Statthalter und Berenike und die mit ihnen da saßen. Wieder einer, der nicht reagiert hat. Wenn Gott auf dein Herz klopft, dann schieb's nicht auf. Trauriges Beispiel hier. Vers 31, und als sie sich zurückgezogen hatten, redeten sie miteinander und sagten, dieser Mensch tut nichts, was des Todes oder der Fesseln wert wäre. Agrippa aber sprach zu Festus, dieser Mensch hätte losgelassen werden können, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. War keine große Hilfe der König Agrippa. Festus wollte nicht Hilfe von ihm und Agrippa sagt im Prinzip nur, Festus, du hast ein Problem. Der Mensch könnte losgelassen werden, wenn er sich nicht auf den Kaiser berufen hätte. Nächste Woche werden wir sehen, die Reise von Paulus nach Rom. Wir sehen, dass durch all diese Ungerechtigkeiten hindurch, durch all dieses menschliche Versagen, Gott seinen wundervollen Plan vollbringt. Gott ist souverän, Gott hat die Dinge unter Kontrolle. Lass uns beten. Vater, ich danke dir genau dafür, dass du die Dinge unter Kontrolle hast, Herr. Dass du unser Leben in deiner Hand hältst. Und ich danke dir, Herr, dass du es gut mit uns meinst. Dass du uns liebst, Herr. Und ich bitte dich, Herr, mach uns zu solchen Dienern und Zeugen für dich. Herr, dass wir teilhaben daran, dass du uns verwendest, Herr. Irgendwie in all unserer Schwachheit, Herr, dass du uns zurüstest und uns verwendest, um Menschen vom Reich der Finsternis in das Reich des Lichts zu bringen. Dafür wollen wir beten, Herr. Wir bitten, Herr, für die Menschen, die dann nicht glauben in dieser Stadt. Wir bitten, Herr, dass du diese Blindheit wegnimmst, dass sie dich erkennen können, wer du wirklich bist. Und sehen, dass sie dich brauchen, Herr, und dass du die Antwort bist. Ich bitte dich ja auch für alle Verwandten und Bekannten, die wir kennen. Und die nur noch dir vertrauen, Jesus. Ich bitte dich, dass du wirkst in ihrem Leben. Gerade jetzt, Herr, wenn wir beten. Nimm doch diese Blindheit weg. Herr, lass sie irgendeine Schriftstelle lesen oder gib ihnen einen Gedanken ins Herz. Ich bitte dich, Herr, dass du uns verwendest, Herr, Menschen zu dir zu bringen. Dass du Frucht bringst durch unser Leben, Herr Jesus. Und wir können es nicht aus eigener Kraft, wir brauchen dich. Und dass du uns zurüstest, Herr, darum beten wir heute Abend. Deswegen kommen wir zu dir und rufen zu dir und suchen dich, Herr Jesus.